wir haben Kunden, wo wir alles machen. Wir haben aber auch viele Kunden, wo wir quasi nur die Inhalte auf den Displays machen und arbeiten dann mit den Contis und mit den Bosch dieser Welt zusammen. Der Markt mit den meisten Displays ist nach wie vor Asien und da ganz dezidiert China, wo more Display is more fun. Für das autonome Zeitalter, hätte ich fast gesagt, wird es umso wichtiger werden, dass die User Experience in der Kabine eine angenehme ist. Ja, wie geht die Tür auf? Wie setze ich mich ins Fahrzeug? Wie sage ich dem Fahrzeug, dass wo ich hinfahren möchte?
Schönen guten Morgen, Herr Stumpe. Wie geht's Ihnen?
Ja, guten Morgen. Hier scheint die Sonne im wunderschönen Niedersachsen. Ich habe gehört, du bist in London. Was machst du da?
Ich bin in London und ich würde nicht wissen, ob die Sonne scheint, denn ich habe wirklich so ein wunderschönes Zimmer. Und die Wand, auf die ich gucke, die ist, also ich glaube, ich könnte die berühren mit meinen Händen, wenn ich aus dem Fenster strecke. Also es ist bei mir ewig...
Alle vier gleichzeitig.
Ja, witzig. genau, ich weiß nicht, ob Tage, aber es ist jetzt 7 Uhr morgens und ich freue mich einfach. Und ich habe mir ein wahnsinnig gutes Podcast-Mikrofon geliehen, ja, von der wunderbaren Mila Kramer von Project A. Aber es wurde sofort gescholten vom Max, dass ich mein eigenes bitteschön nehmen soll. Also nächstes Mal habe ich wieder ein anderes dabei. Was ich in London mache, in London gibt es eine Konferenz, die heißt Move. Und für die sind wir hier. Jetzt kann ich hier leider wirklich überhaupt nicht sagen, was diese Konferenz macht, denn ich war genau 0 Minuten dort.
War die gestern schon, oder was?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also sozusagen meine zwei Kollegen Robin und Sebastian, kostet das Ticket normalerweise auch, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube 1500 Euro oder 2000 Euro. Wenn ich das richtig sehe. Wir haben aber nichts bezahlt, weil wir natürlich richtige Berliner Jungs sind, haben wir irgendwelche Sponsoren gefunden, die halt noch Tickets übrig hatten. Und wie man das dann so macht, haben wir Kinderlandverschickung gemacht und haben meine zwei Kollegen dahin geschickt, um dort die Startup zu treffen. Und wir hatten, weil halt natürlich ein paar Investoren hier in der Stadt sind und wir länger nicht in London waren, haben wir ein Dinner gemacht mit so ein paar Gründern und ein paar anderen Investoren. Also ein kleiner Kreis, 10 Leute. Und dann gestern einfach Startups besucht. Hier, wir haben Kollegen hier in London sitzen. Und meine Schwester wohnt in London. Die gehe ich nämlich heute nach diesem Podcast, gehe ich die heimsuchen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ja, und ich habe gerade erst gesehen, ich kann da hinlaufen sozusagen. Die wohnt quasi um die Ecke. Und ich bin seit Dienstag hier. Und jetzt verstehe ich auch, dass sie gesagt hat, komm doch mal kurz vorbei. Und ich habe immer gedacht, ach, ich kann nicht kurz vorbeikommen. London ist so groß, da brauche ich ja Ewigkeiten. Gestern schickt sie mir einen Screenshot mit so einem Pfeil. Also wie große Schwestern das machen, wenn man denkt, der kleine Bruder ist ein bisschen bescheuert. Screenshot und dann so ein Pfeil. Du bist hier, ich bin hier. Und das ist sozusagen, da kannst du also in Google Maps kannst du sozusagen die Straßennamen lesen. Also eine ganz hohe Auflösung. Ich glaube, sie wohnt wahrscheinlich nebendran hier.
Ja, das spricht aber dann für eure Familie, weil es gibt auch sicherlich Familien, die das ganz gut fänden, möglichst wenig FaceTime zu haben. Ja.
Ich möchte gern viel FaceTime, aber wenn du doch, ich reise mit meinen Kollegen und dann bist du ja abends, haben wir Dinner zusammen, morgens haben wir Frühstück und sonst was. Wenn ich da nicht hier bin, also das ist einfach ein bisschen stressig, wenn du dann die Tage zusammen planst und nicht vor Ort bist. Aber heute habe ich entsprechend Zeit. Du hast Feiertag heute, Michel.
Nee, ich bin ja Berliner. In Berlin ist heute kein Feiertag.
Du bist Berliner. Ah, okay. Warum bist du? Echt? Hast du mir das gesagt? Hast du dich angemeldet?
Nein, also ich bin ja in mehreren Städten in Deutschland zu Hause und ein paar Kollegen von mir in München, in Nordrhein-Westfalen haben Feiertag, schöne Grüße, und morgen Brückentag. Die Berliner haben keinen Feiertag und auch die Niedersachsen nicht. Also quasi alles, was damals schwedisch war, 1618 bis 48, hat keinen Feiertag und alles, was nicht schwedisch war, freut sich über den Feiertag heute.
Der 30-jährige Krieg, ich bin beeindruckt. Aber, weißt du, was mir gerade auffällt? Auch wieder, Gruß an meine Schwester. Letzte Woche, sie hat mich wurde auch gerügt. Ich würde dir überhaupt nicht genug Fragen stellen. Das wäre richtig doof, weil sie würde gerne ein bisschen mehr hören von dir. Das wollen wir jetzt mal direkt angehen. Wirklich, ich kann es dir zeigen. Ich habe gesagt, frag den Michael auch mal was und lass ihn doch bitte ausreden. Hat sie mir genau so geschrieben. Da habe ich gesagt, aber der Mann darf doch ausreden. Offensichtlich kommt das nicht so rüber.
Also. Ich finde die Dynamik ganz angenehm. Aber vielen Dank.
Ja. Sie macht sich Sorgen um alle Beteiligten, vor allen Dingen, wenn ich involviert bin. Macht sich um die anderen Leute Sorgen.
Und zwar, das ist historisch erwachsen.
Gut, die eine ist 6 Jahre älter und die andere ist 10 Jahre älter. Die haben schon wahrscheinlich viel auf mich aufpassen müssen. Jetzt, muss man fairerweise sagen, bin ich ja 43 und wiege knapp mehr als 75 Kilo. Ich brauche eigentlich den Schutz nicht mehr, aber sie machen es trotzdem.
Bist du in der Massephase gerade?
Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Kilo schon abgenommen. Ich will eigentlich 5 abnehmen, aber das ist kein Problem. Es geht ja, also muss ja nur Kalorien, also ich mache ja Prep mal.
Was ist dein Ziel beim Workout? Ist das lean und mean oder ist das so richtig bulky?
Nee, bulky auf keinen Fall. Also wenn ich es mir aussuchen könnte.
So Tim Wiese. Weißt du, so eine Tim Wiese-Transformation.
Das ist sehr gut. Der hat Tim Wiese, legendäres Interview, wo er im Supermarkt steht und ein Kilo Rinderfilet kauft und sich in die Kamera dreht und sagt, ja, Kilo Rinderfilet am Tag, muss man sich auch leisten können. Und er sieht aufgepumpt aus wie die Sau. Also wirklich, wie Markus Rühl sieht er aus. Also ehrlicherweise, ne, in meinem Alter, in unserem Alter, nimmst du 1% Muskeln im Jahr ab und da wirklich entgegen. Also ich habe schweren Herzens aufgegeben, dran zu glauben, dass ich nochmal Calvin Klein Unterwäschemodel werde. Vielleicht haben die so eine Body Positivity Campaign. da kann ich dann mitmachen. Das wird sehr, sehr gut.
Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich habe zufälligerweise letzte Woche irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass die Zeit dieser Body Positivity im Modeling jetzt vorbei ist. Das war so die letzte Dekade und jetzt geht es wieder Richtung Skinny.
Wie gesagt, man muss nur die aktuelle Staffel von Germany's Next Topmodel gucken und man weiß sozusagen, was erwünscht ist oder nicht.
Was geht da ab? Sind die alle drin?
Wenn ich das jetzt sage, was ich da sehe, dann werde ich gecancelt. Ich sage mal so, es ist from all walks of life sind da Leute dabei.
Aber lädst du dann deine Girlfriends ein und ihr guckt zusammen richtig mit Prosecco und Knabberstangen?
Meine Girlfriends, also hör mal, ich habe 3 Söhne. Nee, mit denen muss ich, mit dem, was sind das hier für Unterstellungen? Ich bin natürlich glücklicher Single, ja.
Aber dann guckt ihr Germany's Next Topmodel zusammen, ihr 4.
Also mein Guilty Pleasure, aber das gucke ich immer nur alleine, ist Love is Blind. Ich gucke alle von allen Ländern, naja, nicht von allen Ländern.
Ich kenne das alles überhaupt nicht.
Love is Blind ist spektakulär. Da müssen wir eine eigene Folge machen, weil das kann ich nicht kurz erzählen, weil es einfach alles gut daran ist. Also in Amerika gibt es 8 Staffeln schon. Die habe ich natürlich jetzt erstmal weggesnackt. In Deutschland gibt es 1 oder 2. Schweden auch sehr gut. Australien sehr gut. Mexiko geht so. Argentinien okay. Also habe ich mir alles
aber
gegeben.
Aber guckt man das wegen der Inhalte oder guckt man das wegen der Leute? Also optisch.
Es ist jetzt nicht. Also beides ist sehr divers. Sowohl der Inhalt als auch die Leute. ich weiß nicht, was mich daran so fasziniert. Aber es ist einfach. Das ist eine sehr gute Frage. Doch, man guckt es dann schon eigentlich wegen der Leute und am Ende, ich meine, es gibt, das Konzept ist irgendwie ganz einfach, ne? Also sie sitzen sich irgendwie 15 Typen, 15 Frauen, also es ist noch heteronormativ die Sendung, aber wird sicherlich bald aufgelockert, aber sitzen sich in Kabinen gegenüber und können sich nicht sehen. So ein bisschen wie Herzblatt früher, nur nicht, dass sie das 10 Minuten machen, sondern irgendwie 2 oder 3 Wochen. Die sehen sich nicht und sollen sich verlieben und die können sich.
Die sehen sich 2 oder 3 Wochen nicht.
Ja, gut, und die wechseln durch sozusagen. Also man kann dann irgendwie, ne, die lernen sich alle erstmal beim so schnell kennen und dann nach und nach kristallisiert sich so raus, wer gerne mit wem, wann und wie redet. So, und dann dürfen sie sich nur sehen, wenn die sich einen Heiratsantrag machen und die andere Person den annimmt. Und dann sehen die sich zum ersten Mal und fallen sich um die Arme und dann haben sie, ich glaube, 4 Wochen oder 6 Wochen, ich glaube, vielleicht dauert es 8 Wochen in Summe, vielleicht 2 Wochen in der Kabine und 6 Wochen danach, wohnen sie dann zusammen in so einer angemieteten Wohnung und am Ende von diesen 2 Monaten stehen die vorm Altar und müssen Ja oder Nein sagen. Und sozusagen diese Du siehst, wie unglaublich fasziniert ich jetzt schon bin beim Erzählen. Das wird einfach komplett mitgefilmt. Und
eskaliert eigentlich die ganze Zeit.
Ja, es sind jetzt nicht so Billo-Leute.
So romantisch.
Ja, es gibt Leute, die sind seit Jahren verheiratet, haben Kinder miteinander und so weiter. Ist kein Witz. Also wirklich kein Witz. Und dann hast du auch mal, also es gibt einfach gute Sachen. Dann gibt es natürlich Leute, die sind ein bisschen unentschlossen. Dann machen die sozusagen mehreren Leuten einen Heiratsantrag. Und die Männer und die Frauen wohnen zusammen, jeweils. In so WGs und die erzählen, tada, da wird sich natürlich so ein bisschen was erzählt. Und dann ist manchmal so ein bisschen schlechte Stimmung, wenn man rauskommt, ach so, der hat ja auch einen Antrag gemacht oder irgendwelche Sachen gesagt. Und die Leute an sich sind aber jetzt nicht, also die können alle reden und haben Beruf, glaube ich, und solche Sachen. Also es ist jetzt nicht so wie ich, was gibt's denn da so?
Also nicht so RTL 2 Trash-TV.
Nee, nicht so Temptation Island oder sowas, genau. Was du natürlich auch kennst, weil du guckst ja diese Sachen auch. Nee, eben so. Also nicht Frauentausch sozusagen. Ist schon okay, die können alle irgendwie vollständige Sätze formulieren. Und das ist super. Jetzt wurde ich aber abgelenkt, ich wollte gar nicht reden. Du bist in Berlin. Kannst du uns mal erklären, was du in Berlin darfst? Also ich gehe jetzt von deiner offiziellen Arbeit aus. Ich weiß nicht, was du sonst noch in Berlin machst, aber kannst du uns mal erklären, was du beruflich eigentlich da machst in Berlin und warum du Teams in München hast und so weiter? Hast du das schon nochmal einmal?
Guck mal,
ja.
Wir haben, glaube ich, wie viele Folge haben wir heute? Die 21. Ne? Ja. Glaube ich, kann das sein? Und du fragst mich das erste Mal jetzt. Bin ein bisschen gerührt.
Das machst du wegen meiner Schwester. Das ist so gemein. Ich hätte dir das nicht sagen sollen. So, jetzt wollen wir das aber mal bitte alle hören. Denn das ist schon wirklich, daher weiß man halt auch, warum du so einen großen Mobilitätsfokus hast. Das würde das zumindest ein Stück weit erklären. Und dann würde ich auch verstehen.
Keine große Story. Also ich bin in einer Firma, wir machen, die heißt Icon Inca und es ist am Ende des Tages eine Designagentur, die für die Automotive-Branche die HDMIs, also die Displays designt und implementiert. Also zum Beispiel für BMW, für Mini, für Rolls-Royce, wer von euch oder wenn du das Innenleben kennst, dann alles, was quasi haptisch und optisch auf dich einwirkt, das ist irgendwann mal durch unsere Hände gegangen.
So ist also links in der Tür, wie ich meinen Sitz verstelle, bis vorne hinterm Lenkrad-Display Tacho sozusagen digital und dann das ganze Display, wo mein Apple CarPlay drauf läuft und so weiter. Das ist alles. Die Knöpfe rechts daneben, also in der Konsole, wenn ich irgendwie rein und rauszoomen will. Also diese ganzen Sachen, die da um mich rum sind als Fahrer innen drin, die designt ihr?
Ja, nicht ganz. Also wir haben Kunden, wo wir alles machen. Wir haben aber auch viele Kunden, wo wir quasi nur die Inhalte auf den Displays machen und arbeiten dann mit den Contis und mit den Bosch dieser Welt zusammen. Ja, und sind in Deutschland, haben wir 4 Standorte, Wiesbaden, Ingolstadt, München und Berlin. Sind in Shanghai, in Japan, in Detroit, in L.A.
Krass.
Das ist eine tolle Firma, gibt's seit über 15 Jahren. Ich bin seit 2 Jahren dabei involviert und macht wirklich Spaß. Ist ein tolles Team, 120 Leute. Der Gründer Florian Gulden ist auch noch mit am Start. Wahnsinnstyp, der kennt wirklich jeden Gott und die Welt in der Automotive-Branche. Und über Markus haben wir schon gesprochen, meinen anderen Kollegen, der uns samstags beim Laufen hört, der schmeißt den Laden, eigentlich brauche ich gar nichts machen und habe dann das Glück, dass ich mich darauf konzentrieren kann, wie wir wachsen, wie wir mit neuen Partnern zusammengehen, darf hin und wieder mal die Welt bereisen. Also das ist quasi meine Basis, meine Plattform, mit der ich alles so mache.
Geil.
Und ist nah an dem ganzen Automotive-Bereich dran, den ich seit Carjump, also seit 2015, jetzt fast genau 10 Jahre sehr passioniert halt mache. Mache auch andere Sachen, wie du vielleicht weißt, aber das ist vor allen Dingen beruflich so das, was mir wirklich Spaß macht.
Mega cool. Warum ruft ein Rolls-Royce oder BMW da? Also sozusagen, letztlich seid ihr eine Design-Software-Agentur, oder? So habe ich es verstanden. Also sozusagen, du sagst, die Inhalte, die auf dem Display gezeigt werden und was darauf läuft, das designt ihr und programmiert ihr.
Ja, also du hast halt wie ist ein Automotive aufgebaut. Klassischerweise haben die ein eigenes Team, das einmal alles selber abbildet. Also die haben Designer, die haben Engineers, also Software-Engineers, die Software schreiben für die Fahrzeuge. Und im Fall zum Beispiel in VW haben sie das 14 Mal, ja, also für jede Marke separat. Jetzt haben sie aus dem Grunde haben sie irgendwann mal Moya bzw. Cariad eingeführt, um das zu konsolidieren. Das hat so mäßig funktioniert. Aber große Automobilhersteller brauchen eigentlich immer externe Agenturen, weil die erstens günstiger sind, ob man es glaubt oder nicht, als interne Strukturen. Und zweitens einfach um mal im Explorative-Bereich. Bin ich das hier?
Was denn?
Guck mal hier. Warte mal, gerade ganz kurz hier. So. Jetzt bei mir hat es gerade geklingelt auf dem Computer, aber nicht auf dem Handy. So, jetzt bin ich wieder da.
Ich habe nichts gehört, aber der Max sagt, er hört ja, wenn mein Kopfhörer zu laut eingestellt ist, hört er schon die Erdschwingung. Deswegen kriegst du jetzt diesmal richtig Ärger. Ha.
Sehr gut.
Okay, so, also die brauchen sozusagen gesagt günstiger erstmal und...
Genau, und schneller. So, und das bieten wir am Ende des Tages. Die Firma gibt es seit 2008, also jetzt 17 Jahre. Und BMW ist zum Beispiel seitdem auch Kunde, Skoda seitdem auch. Und es gibt sehr viel langgewachsene Kooperationen, die wirklich gut funktionieren, wo das wirklich eingespielt ist, wo man halt Teil des Produktionsprozesses ist. Also ein Auto braucht nach wie vor noch in Deutschland zumindest 5 bis 7 Jahre, bis es von Konzeption, bis es live geht. Und da unterstützen wir von dem ganzen Prozess, also von der Konzeptionierung bis hin dann schlussendlich zur Implementierung. Zum Beispiel bei der neuen Klasse bei BMW konnten wir und durften wir mithelfen. Du warst auf der CES, da gab es dieses große BMW Center, wo einmal das Cockpit in Übergröße dargestellt wurde. Da haben wir bei unterstützt und können eigentlich alles abbilden, machen aber auch so Produktthemen wie, wir haben so einen Sitz entwickelt, einen haptischen Sitz, Typ 1 heißt der, wo man sich dann draufsetzt und wo ein Elektrofahrzeug sich dann am Ende anfühlt, als hätte das ein V8-Motor, ja, also wo dann so Transduktoren im Sitz drin ist, das ist wirklich cool.
Geil.
Dann haben wir ein System entwickelt, nennt sich Isotope. Isotope ist eine Software, wo du quasi global mit Designsteams zusammenarbeiten kannst und softwareübergreifend auf bis zu 18 Displays im Fahrzeug. Haben wir nicht so viele, aber theoretisch könntest du bis zu 18 Displays im Fahrzeug darüber anspielen und abspielen. Also ist eine Gruppe von echt tollen Leuten. Die meisten Leute in der Firma, in dem Team sind auch 10 Jahre oder länger dabei. Also es sind alles Überzeugungstäter und viele Themen im Automotive Design Bereich, die lernst du halt nicht in der Uni, sondern die lernst du halt im Doing. So, und wir sind meistens immer so der Gegenspieler von den Designteams innerhalb der OEMs.
Also sozusagen, wie wichtig ist es, den BMW-internen Produktion- oder Designprozess zu kennen versus du bist ein exorbitant guter Designer, hast also als andere Firma, die da mitbieten will. Wie wichtig ist sozusagen, dass du genau weißt, wie ein BMW, in welchem Format, an welchem Tag, wie wann was haben will, versus wie originär ist das Design, was du denen mal vorschlägst, wie du das machst. Ich sag jetzt mal, wie im klassischen Werbeagentur-Pitch. Aus deiner Erfahrung, einfach das, um ein Gefühl für den Markt zu bekommen.
Also wir machen dieses klassische Pitchen, wo du dann irgendwie 2 Monate, 7 Tage die Woche durcharbeitest, 24 Stunden am Tag, um dann einen Pitch abzuliefern. Das machen wir nicht. Und das unterscheidet uns auch, würde ich sagen, von einer klassischen Agentur. Wir arbeiten mit den meisten seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, kann man fast schon sagen, zusammen und kennen die internen Prozesse. Also wir haben Teams, die wachsen wirklich um die Kunden drum zu. Wir haben in München ein Team, das sind über 50 Leute, die fast exklusiv für BMW arbeiten. Und da, wie gesagt, Mini, Rolls-Royce, BMW Brand selber, Alpina und andere machen. Da, die kennen die Prozesse, die kennen die internen Prozesse. Und da geht es gar nicht so sehr, außer jetzt bei der neuen Klasse, da ging es vor Jahren um die Exploration. Neue Klasse ist das neue Fahrzeug von BMW, das jetzt nächstes Jahr kommen soll. Da geht es im ersten Schritt darum, dass man halt wirklich mal sich überlegt, wie ist das aufgebaut. Aber auch das ist eine Evolution. Ja? Also du hast dann nicht von heute auf morgen ein neues Fahrzeug mit komplett anderen Designs, sondern wir sind, glaube ich, jetzt seit knapp 6 Jahren sind wir daran, diese neue Klasse gemeinsam mit BMW da zu entwickeln. Und das Resultat sehen wir dann hoffentlich nächstes Jahr als serienfertige Version. Es gibt hin und wieder mal Aufträge, die kurz sind, die dann irgendwie 2, 3 Monate sind, wo wir kurzfristig irgendwelche Designs entwickeln müssen und wollen. Aber im Großen und Ganzen sind das Projekte, die teilweise über Jahre laufen und auch eine gewisse Stabilität haben, wo du dann wirklich auch einen Output hast. Und das Wichtige in dem Bereich ist, kennst du auch aus der Automotive-Branche, ist, dass du das alles recht kosteneffizient machst. Mhm. Also, dass das nicht besonders teuer ist, sondern wir sagen immer, die Designs sind implementation ready. Also die können so, wie sie dann am Ende des Tages von uns gemacht werden, mehr oder weniger so dann auch in dem Fahrzeug implementiert werden. Und was ganz spannend ist aktuell, das sehen wir vor allen Dingen bei höherwertigen Fahrzeugen, ist, dass sie weggehen von teuren Displays und großen Displays und alles digital wieder zurück zu Knöpfen.
Du nimmst, jetzt hast du mir meine Frage weggenommen. Genau. Wie sieht denn die Zukunft aus? Zwei Fragen. Fangen wir erstmal mit dem Jetzt an. So ein bisschen, also im Außendesign, wenn ich mir die Autos angucke, also ich sage jetzt mal Spiegel, Blinker, Frontleuchten etc. Natürlich sieht das nicht alles komplett gleich aus, aber man hat schon das Gefühl, dass man in jeder Kohorte, jetzt zumindest bei europäischen Premium-Marken, dass es immer sehr ähnlich aussieht. Wenn ich jetzt in den Innenraum gucke, würde ich sagen, erkennt man, ob man in einem BMW, Tesla oder in einem Mercedes sitzt. Das siehst du relativ, oder vor allen Dingen in einem VW, das siehst du vor allen Dingen. Und genau, da ist immer mehr Display und alle, ich habe immer das Gefühl, alle wollen um ein iPad ein Auto bauen, weil man da gesehen hat, dass das bei Tesla eben, und Tesla wird sich, ich weiß nicht, ob Tesla die ersten waren oder ob sie von Chinesen übernommen haben, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass dieses Design, nach dem Motto, du hast ein riesen iPad in der Mitte, dass das irgendwie von Tesla eingeführt wurde vor 10 Jahren und jetzt wollen es alle nachmachen. Wo geht es, jetzt hast du schon gesagt, sozusagen, wie fahre ich denn in 5 oder in 10 Jahren? Wie sieht denn da mein Auto aus? Also ist das da, also denkt da schon jeder nicht mehr an ein Lenkrad, weil alles autonom ist und du hast nur noch eine riesen Kinoleinwand in der Mitte? Oder was ist denn, also wie laufen denn solche Meetings ab, wenn du sagst, du hast 5 Jahre Zeit, bis das nächste Auto rauskommt? Wie sieht man denn da die Zukunft und was glaubst du, was da auf uns zukommt? Wie wird denn das aussehen?
Also normalerweise hast du nicht so diese Sprünge, ne? Dass du sagst, irgendwie in 5 Jahren sieht die Automotive-Welt komplett anders aus. Das sind immer Iterationen von bestehenden Plattformen. Du hast, wie gesagt, im Falle von BMW, hat es jetzt knapp 6 Jahre gedauert, bis sie mit der neuen Klasse rauskommen, haben sich ja wirklich Gedanken gemacht und das Resultat, muss ich sagen, ist auch wirklich toll geworden. Wenn wir zum Beispiel mit den GMs oder Fords dieser Welt sprechen, da geht es vor allen Dingen um im amerikanischen Markt um Usability. Ja, also darum, ob der Pickup-Truck auch wirklich das kann, was er verspricht. Und da geht es gar nicht so sehr um Interior. Da geht es mehr hin, aber gar nicht so sehr. Der Markt mit den meisten Displays ist nach wie vor Asien und da ganz, ganz dezidiert China, wo more Display is more fun ist. Und die eskalieren da komplett, was die Displays angeht. Jetzt ist insgesamt aber auch so, dass man zwischen erstmal den, sagen wir, der Kategorie des Fahrzeuges unterscheiden muss. Also günstig, Mid-Market und exklusiv und dann Supercar zum Beispiel. Also Supercar ist für mich zum Beispiel ein Bugatti. Da durften wir unterstützen bei dieser Tourbillon-Geschichte. Also Bugatti Tourbillon, das weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das wurde von einem Schweizer Uhrenwerk wurde das entwickelt und das sieht schon ziemlich cool aus. Also da hast du quasi ein Lenkrad und Anzeigen, die gar nicht mehr digital sind, sondern fast mechanisch wirken. Das ist sozusagen das eine Extrem, das sieht schon ziemlich sexy aus. Also das ist sozusagen der Supercar-Bereich, da kostet ein Fahrzeug aber auch 2,5-3 Millionen Euro. Und die haben das halt gemacht, weil sie sagen, digital altert nicht gut. Also digital ist nach 2-3 Jahren meistens schon veraltet und du kriegst es halt nicht geupdatet und ist aufwendig. Und durch Mechanik und durch Hardware kriegst du es halt so hin, dass es auch werterhaltend ist. So, das sieht man auch bei den Autos, bevor Displays da waren, dass die irgendwie nochmal einen anderen Look and Feel haben und gefühlt irgendwie wertiger auch über die Zeit bleiben, in allen Klassen übrigens. Dann hast du diesen Premium-Bereich, was weiß ich, so Audi A6, 5er BMW, so in dem Bereich. die zu 70-80% im Business-Kundenbereich genutzt werden, die wollen die neuesten und teuersten Gadgets haben. Also da ist digital immer noch King. Das wird auch so bleiben. Ja, da hast du halt auch von der Kostenseite so, dass du möglichst wenig Mechanik haben willst. Die werden 2 Jahre gehalten, da soll der neueste und geilste Scheiß rein und dann werden die weiterverleased oder gehen zurück zum Leasingnehmer. Und dann hast du den, sagen wir, den günstigen Bereich, zum Beispiel Kia, ja,
Dacia.
Oder Dacia und andere, die halt wieder zu den Knöpfen zurückgehen. So, und das ist auch nicht schlecht, ne? Weil da hast du eine ganz andere Usability, du hast eine ganz andere Robustness, du brauchst die Software nicht updaten, sondern du hast einfach das, was du bezahlst und das Fahrzeug hält 20 Jahre und kann im Zweifelsfall noch nach Afrika gehen, nachdem es hier in Deutschland oder in Europa zu Ende genutzt wurde und kann da weitergefahren werden, ohne dass da irgendwie großartig was um- oder ausgebaut werden muss. Mhm. Also hat auch eine Daseinsberechtigung. Und was wir jetzt insgesamt aber sehen, ist, dass die Knöpfe zurückkommen ins Display.
Mir fehlt ja insbesondere ein Knopf. Der Knopf, wo man diesen Spurhalteassistenten und das Piepen, wenn man 32 km/h fährt in der 30-Zone, ausschaltet. Ich habe aber das Gefühl, dass es absichtlich so weit versteckt ist. Also es musste wegen EU-Regulierung so weit versteckt sein, dass du das immer nicht ausschalten kannst. Und bei jedem Mal, wenn du das Auto anmachst, wieder neu einschalten musst. Gibt es Hoffnung, dass dann extra so ein Knopf trotzdem noch kommt, den ich direkt drücken kann, dass das aus ist?
Nee, da sind die Automobilhersteller ja die Sklaven der EU-Regulation, aber ist am Ende des Tages doch wirklich so. Also es ist vorgegeben, dass jedes Mal, wenn das Fahrzeug neu gestartet wird, dieses System wieder dir das anzeigt. Du kannst über ganz viele Umwege, versteckt im Menü, kannst du zum Beispiel bei Volvo, kannst du das ausschalten. Die meisten erlauben das aber nicht mehr. Das heißt, wenn du, ich glaube, 5% drüber fährst über die Geschwindigkeit, ist vorgegeben, dass das Ding dann piept bei den neuen Fahrzeugen. Mhm. Spricht auch für die älteren Fahrzeuge, für Gebrauchtwagen.
100%. Ey, das ist super spannend. Also ich glaube auch, dass ich, der Bugatti Tourbillon, das sieht ja, also mir ist es ein bisschen overdesigned. Natürlich ist das auch ein super Car, aber es ist natürlich unglaublich geil, wie das aussieht, dieses Cockpit. Jetzt, ich sollte die Einladung mal annehmen, weil mein Bugatti-Händler hatte natürlich schon vor einigen Monaten sich gemeldet, ob ich den nicht doch mal Probe fahren will, aber ich hatte keine Zeit, aber das mache ich jetzt vielleicht doch.
Dann fahr mal danach einen Ferrari, einen aktuellen, weil die machen das auch so. Also die haben jetzt ganz klar ausgerufen, dass alle Displays aus dem Fahrzeug verbannt werden. Und die da nicht mehr vorhanden sind, weil sie halt auch merken, das bringt uns nichts. Und
designen können sie, die Jungs.
Das können sie, ja.
Wäre das immer so ein Traum, dass du sagst, ihr wollt mal für Ferrari dann auch designen? Ich meine, wenn ihr bei Bugatti drin seid, ist ja schon mal crazy gut. Das ist ja Volkswagen-Gruppe. Nee, ist das noch Volkswagen? Wurde es an Rimac verkauft?
Ins Rimac,
ja. Rimac, genau. Es war mal Volkswagen und dann wurde es an Rimac verkauft. In Kroatien jetzt nicht, glaube ich, sowas.
Ja, ich weiß nicht, ob es verkauft wurde, aber zumindest gehört ihnen das jetzt, ja. Die bauen halt im Jahr 60 Fahrzeuge, ne, Bugatti, wenn es hochkommt. Und Rimac so auch in der Größenordnung. Und die haben halt gemerkt, dass man das vielleicht in ein paar Bereichen zusammenlegen sollte. Rimac macht natürlich super Elektrocars. Mhm. Da kommst du mit mechanischen Displays nicht so weit. Ja, das ist dann ein bisschen schwierig.
Aber gibt's da noch, hast du noch Ziele? Du bist ja so bescheiden. Also du bist ja schon in der Geschäftsführung bei Icon Inca, ne? Wenn ich das richtig sehe. Wenn ich sogar leitend.
Mhm. Ja. Ja, also was ganz, ganz, ganz spannend ist mit dem Team, die sind echt gut drauf. So. Und du kannst halt Automotive machen. Wir haben jetzt erste Projekte im Aerospace-Bereich gemacht, haben für Helikopter, für Flugzeuge die Displays designt. Da ist das Ziel allerdings ein ganz anderes. Das heißt, da geht es darum, dem Piloten möglichst schnell, klar, möglichst viel und unkompliziert Informationen zur Verfügung zu stellen. Da geht es nicht so sehr um Optik, sondern wirklich um Effizienz im Display. Das ist, wie du weißt, die ganze Luft- und Raumfahrt ist auch ein Bereich, der mich unheimlich interessiert. Das macht natürlich richtig Spaß, wenn du dann da in der Halle stehst und dir anguckst, wie irgendwelche Helikopter zusammengeschraubt werden und du das erste Mal siehst, wie dein Display drin funktioniert und die Piloten dir sagen, boah, es funktioniert viel besser alles. Das ist schon ziemlich cool.
Das ist natürlich jetzt wieder, ich Bis zu früh. Ich wollte jetzt gerade eine Frage stellen. Jetzt muss ich aber an Airwolf denken aus den 80ern, was eine geile Serie, eine mega geile Serie war. Ich verstehe, also euer Prozess intern wird aber ja schon so strukturiert sein. Ich verstehe, da ihr habt Kunden, da geht es schon ums Design nach dem Motto, ist die Ecke rund oder gerade? haben wir da Dreiecke drin? Ist es flat? Haben wir eine Tiefe und so weiter? Aber ganz viel ist ja UX. Also wie die Nutzer mit dem jeweiligen Display interagieren. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist beim Helikopter, bei einem Tiger von der Bundeswehr natürlich ein bisschen anders als bei einem Bugatti, weil die Interaktion eine andere ist oder der Zweck. Wie macht ihr denn so ein User-Testing? Wie darf ich mir das denn vorstellen bei euch, dass eure Designer verstehen, was so ein Kampfhubschrauberpilot braucht oder nicht braucht? Oder ist das quasi auf dem PowerPoint? Oder setzt ihr euch alle ins Cockpit mal rein? Oder, keine Ahnung, fliegt man mit über so eine Ölbohrinsel in der Nordsee, wenn ihr da eine Inspektion macht? Wie darf ich mir das vorstellen?
Du hast halt, das fängt ganz unromantisch an eigentlich, das Ganze. Und zwar hast du eine Liste von Items, die quasi auflistet, welche Informationen der Pilot haben muss. Und dann guckst du dir bestehende Displays an und überlegst dir, wie du die effizienter neu anordnen kannst mit den Informationen, die er braucht. Und da geht es halt darum, mit möglichst wenig Bewegung der Hand möglichst viel Information zu bekommen. Ja, also da geht es einfach drum. Und darauf optimierst und dann sprichst du halt, die haben Testpiloten, also alle Luft- und Raumfahrtunternehmen haben, also wenn sie Flugzeuge, Hubschrauber herstellen, haben Testpiloten und dann geht es ins Testing rein, dafür sind die da, ne? Und dann gucken sie sich auf neuen Displays an und dann gibt es ein Debriefing, das dauert dann teilweise 12, 13, 14, 15 Stunden. Und dann gehst du wirklich bis zum kleinsten Knopf, gehst du in die Auswertung rein und sagst dir, bei dem Flugmanöver hat das funktioniert, der Knopf war im Weg, der hat gepasst, der könnte größer, der könnte roter oder was auch immer sein. Und dann machst du das ein paar Mal und am Ende hast du dann verbessertes Display. So, aber auch das ist, jedes Mal, wenn du am Display was änderst, auch das ist wieder vorgegeben, muss der Pilot neu auf das Cockpit geschult werden. Ne? Also das überlegst du dir ganz genau und deswegen machst du es halt einmal.
Ist nicht Continuous Deployment sozusagen. Ihr pusht nicht ein Update an alle Hubschrauber jede Woche einmal.
Nee, du machst es nicht bei Over the Air wie beim Automotive und dann hast du auf einmal einen anderen Hintergrund und links ist rechts und oben ist unten, sondern
neue Klingeltöne können jetzt runtergeladen werden, weißt du, wenn er startet und so, das geht nicht. Also kein Jamba-Frosch.
Der Crazy Frog, genau.
Ding, ding.
Vor der Motor startet, ja, genau.
Mega cool. Also genau, und du hast natürlich, also die Displays und so weiter, das ist dir gegeben. Also du kannst natürlich nur, du kannst nicht sagen, ey, lass doch mal ein höher auflösendes Display nehmen oder einen, der 2 Zentimeter größer ist.
Das kannst du machen.
Okay, also ihr dürft also schon Beispiel, auch sagen, hey, ändert das mal ein bisschen. Auch ein Formfaktor, also sozusagen, dass es ein größeres ist oder anders, ein bisschen anders geformt oder wie auch immer. Also hat man ein bisschen Flexibilität?
Ja, voll. Also du gehst halt quasi wirklich, also das, was wir gerade besprochen haben, ist UI. Also wie sieht das User Interface aus am Ende des Tages? Und das ist, kann Hubschrauber, es kann Flugzeug, es kann Taxi oder es kann Auto sein. So, was dazu kommt, ist, das machen wir auch, nennt sich dann UX, also User Experience. Dann geht es dann darum, dass du dann auch in die Haptik reingehst, in die Knöpfe reingehst, ja, dass du zum Beispiel auch responsive Materials hast, also zum Beispiel neue Mini, da leuchten die Armaturenbretter, hätte ich fast gesagt, die leuchten in unterschiedlichen Farben und unterstützen die Navigation. Und beim Mini ganz konkret haben wir dabei unterstützt, dass dieses runde, große UHD-Display, was in den neuen Minis drin ist, dass das auch dann so kam, wie es da reinkam. Das war ein Gemeinschaftsprojekt mit Mini, BMW und Samsung. Und das hat Jahre gedauert, aber das Resultat ist schon ziemlich cool, weil das größte nicht-eckige Display in einem Fahrzeug weltweit ist. Und das hat schon Spaß gemacht. Also du kannst, so von der User-Experience-Seite hast du einen großen Einfluss drauf, was am Ende des Tages passiert. Und mittlerweile ist so User Experience nicht nur Pixel schieben auf dem Display, sondern es sind, wie gesagt, auch die Display-Form-Faktor. Die neuen BMWs haben alle so leicht getiltete Displays, hast du vielleicht gesehen. Dann, wie gesagt, die Materialien, die verwendet werden. Dann Licht spielt eine große Rolle im Fahrzeug, ja, wie das Licht auf dich einwirkt. Dann Haptik, also diesen Sitz, den ich beschrieben habe, diesen Typ-1-Sitz, da sind so 9 Konduktoren drin, die dich massieren können, die dir, wenn du rückwärts fährst, nicht mehr diesen Piepton hast, wenn du an ein Hindernis rankommst, sondern quasi in deinem Rücken vibriert und dir dadurch anzeigen kann, wo hinter dir, zum Beispiel, genau, ja, oder fahr langsamer, du Arsch. Genau. Entspannungstöne, Meditation kannst du damit machen. Und also das ist mittlerweile wirklich vielfältig und ist noch lange nicht am Ende, wird aber umso wichtiger, weil das war deine Frage, wo geht die Reise hin? Vor allem, wenn es so Richtung also diese Unterscheidung Self-Driving versus Autonomous. Also wir werden uns, bin ich schwer von überzeugt, in 10, 15 Jahren mit Kopfschütteln an die Zeit erinnern, wo wir selber noch Auto gefahren sind. Ja, und so wie heute Leute aus dem Hobby Pferde haben und auf eine Pferdestrecke gehen, um da zu reiten, so werden Menschen selbstfahrend mit Autos auf Rennstrecken gehen. Aber das Normal wird sein, dass die Fahrzeuge autonom auf der Straße fahren, der Mensch da gar nicht mehr eingreift. Ja. Ob die noch ein Lenkrad haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Übergangsweise wahrscheinlich schon. Aber deshalb vor allem für dieses autonome Zeitalter, hätte ich fast gesagt, wird es umso wichtiger werden, dass die User Experience in der Kabine eine angenehme ist. Ja, wie geht die Tür auf? Wie setze ich mich ins Fahrzeug? Wie sage ich dem Fahrzeug, dass wo ich hinfahren möchte? Ja, ist es warm? Ist es kalt? Wie ist die Lichterfahrung? Wie viele Leute können mitfahren? Sitzen wir gegenüber? Sitzen wir in Reihe nebeneinander, so wie das heutzutage ist? Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die auch davon abhängen, ob das Auto privat genutzt wird, ob es ein öffentlicher Fahrdienst ist, ja, ob es ein Taxiservice ist. Und da besteht total viel Potenzial. Da sind wir halt auch mit dabei. So, und das ist spannend, einfach da wirklich live mitzuerleben, wo die Reise hingeht. Und das schaue ich mir an. Aber du kennst ja auch meine Vita so ein bisschen. Also ich bin vor allen Dingen dafür da, Unternehmen schnell groß zu machen und dann zu gucken, wie es weitergeht. Und das ist auch hier ganz klar das Ziel. Und das macht einfach Spaß, weil da unheimlich viel Dynamik gerade im Markt ist. Ja.
Wie viele Icon NKRs gibt es in Europa oder auf der Welt, wo du sagst, pass auf, die sind relevant, die laufen auch mal bei BMW oder bei Mercedes auf, wenn wir dort, also es gibt ja auch einen Einkauf bei BMW, die werden ja schon irgendwann mal sagen, hey, macht uns mal ein Angebot, also du kannst ja nicht einfach nur ein Check-in schicken. Die werden schon sagen, hey, wir wollen das und das planen. Was kostet denn das? Wie lange brauchen wir denn dafür? Wie viele Leute sind das? Wie viele andere Firmen schlagen da auf? Und die, also die glaubwürdig das nicht ganz so gut wie ihr natürlich, aber glaubwürdig auch anbieten würden, so eine Dienstleistung. Um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ist es eine Firma auf der Welt? Sind es 10? Sind es Hunderte sozusagen? Wie sieht denn da der Markt aus?
Ja, der Gründer, der Florian Gulden, der hat quasi den Stallgeruch von Audi. Also der wurde ausgebildet in den 2000ern bei Audi und hat da quasi das Handwerkszeug gelernt und hat dadurch diesen Automotive-Stallgeruch so. Und Firmen, die so spitz im Markt sind wie wir, also die wirklich, wirklich das machen, was wir machen, gibt es sehr überschaubar. Ja, es gibt viele, viele Unternehmen, eins heißt zum Beispiel Luxoft, die sind signifikant größer, die versuchen die ganze Wertschöpfungskette abzubilden, inklusive Softwareentwicklung, Engineering und solche Sachen.
Okay, da haben die einen Arm davor, eine Abteilung, die ein bisschen sowas macht wie ihr, aber eben nicht so spitz.
Die so ein bisschen was, aber nicht so spitz und nicht auf dem, einfach nicht auf dem Niveau. Also wir haben, ich will nicht sagen, wir sind One-Trick-Pony, aber wir sind schon wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr fokussiert auf das UI, UX im Auto, was das HDMI, also das Display.
Wofür steht HDMI?
Human Interface.
Okay.
Am Ende des Tages. Genau. Deshalb gibt's da nicht so viele Wettbewerber in dem Markt. Auf der einen Seite ist das gut, ja, zeigt aber auch, dass man sich ständig dann auch bemühen muss, um neue Kunden dann zu gewinnen. Und was uns wirklich Aufwind gegeben hat die letzten Jahre, war, dass die Asiaten, vor allem die Chinesen, auf dem europäischen Markt wollten und ihre Fahrzeuge da anpassen wollten. Da machen wir relativ viel. Und wir helfen auch relativ viel europäischen und amerikanischen Unternehmen auf den chinesischen Markt zu kommen. So, und das ist unsere Stärke, quasi mit einer europäischen Brille dabei zu helfen, in andere Märkte reinzugehen.
Ein Gefühl, also nicht absolute Zahlen, aber prozentual. Also vor 5 Jahren, wie viel wurde mit, ich sag mal, den BYDs dieser Welt gemacht, dezidiert, dass die nach Europa wollen an Umsatz? Und wie viel ist das jetzt dieses Jahr? Also einfach grobe Kelle.
Das kommt immer so in Wellen. Also vor jetzt aktuell ist der stärkste Wachstumsmarkt für uns in der Tat ist vor allem Japan und Asien. Da wachsen wir exponentiell. Und Europa ist schön stabil. USA ist gerade ein bisschen schwierig.
Ja. Genau, aber die Chinesen, also siehst du eine chinesische Welle, die jetzt gerade alle sagen, sozusagen, das war nicht vorhanden vor 5 Jahren? Also ich verstehe, dass Japan für euch der größte Wachstumstreiber jetzt gerade ist, aber in Summe, wenn du den Markt beurteilst, oder hast du Gefühl, weil ich jetzt hier, ne, in der Zeitung steht immer diese, die BYD-Chefin, die neue für Europa, die macht ja zumindest, hat so eine gute PR-Agentur, ja, die macht ja ordentlich Rambazamba, jede Woche ist sie drin, also diese Woche ist sie drin, 20 Milliarden wird sie investieren, Klammer auf, über 10 Jahre, das ist natürlich, also für BYD 20 Milliarden über 10 Jahre, das ist wirklich gar nichts, aber nichtsdestotrotz, ne, die Händlernetz will sie aufbohren und ein neues, dieses Billigmodell haben sie jetzt hier rübergebracht nach Europa. Also die machen ja schon irgendwie Alarm. Überall steht auch EVs aus China kommen hier mit Masse rüber. Klammer auf, in den Top 20 Electrical Vehicle an Registrierungen bis Mai dieses Jahres war kein einziger Chinese. Ja?
Da können wir auch mal gleich zu sprechen.
VW ja, auf den ersten 3 Plätzen. Ja. Aber jetzt mal nicht mehr, ist das eine Unsitte von mir, mehrere Fragen in einer zu packen, aber siehst du da eine seht ihr gerade in den Auftragsbüchern eine chinesische Welle, die sagen, erklärt uns mal, wie ein europäischer Kunde sein Display oder wie viele Displays kann der aushalten?
Ja, bis er überfordert ja, genau. ist und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ja,
das Gefühl hast, du bist so wirklich in einer Shanghai-Karaoke-Bar. Überall blinkt es nur und es ist ganz laut, ja, und denkst du, so, okay, das vielleicht war jetzt ein bisschen viel.
Also die BYD dezidiert, die passen gar nichts an am Fahrzeug, gerade nur noch auf welchem Markt, außer die Sprache. Ja, das kannst du aber relativ schnell machen. Und ob du nur von links nach rechts oder von rechts nach links swipes, da wird aktuell gar nicht viel angepasst. Es gibt ein paar Anbieter wie so ein Geely, ja, die den Volvo und Zeekr und Polestar und so weiter gehört, die machen das super, ja. Und dann gibt es so ein Unternehmen, nennt sich Avatar, von dem man gehört hast, die machen das wirklich sehr dezidiert. Da wird sicherlich zeitnah ein relativ großer Aufschlag kommen hier in Europa. Ansonsten machen die das wie europäische Unternehmen in den 90er Jahren. Das, was in Europa passt, passt auch in Asien, so nach dem Motto. Und die machen es halt umgekehrt. Da gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial insgesamt. Wer es gut macht, wie gesagt, in meinen Augen sind die Europäer, die jetzt wirklich verstanden haben, dass Autos in China wirklich chinesisch sein müssen und das entsprechend anpassen und ändern. Und jetzt kann man sicherlich über Audi sagen, was man will, zu den Nichtringen in China, die sie da gemacht haben. Weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Großer Skandal. Audi. Ne? Audi hat ein Rebranding gemacht, das heißt jetzt Audi. Nur, dass da keine, also heißt jetzt Twix, aber haben die Ringe weggenommen und haben sozusagen, ne, das, und die große Debatte scheint mir doch zu sein, nach dem Motto, wie kannst du so eine wahnsinnig bekannte Brand in Anführungsstrichen zerstören, indem du das Logo, es ist jetzt nur noch so ein Schriftlogo, änderst und letztlich nur noch, ne, und es wird auch dort drüben gebaut und so weiter. Also man würde dort alles aufgeben, was man an Brand Equity aufgebaut hat. Das wäre nicht nachvollziehbar. Was ist deine Meinung dazu? Ist das gut, schlecht? War das notwendig?
Ich glaube, man muss es probieren. Ja? Weil in Europa lassen sie die Ringe, in China sollen sie sie machen. Dasselbe war ja auch bei Jaguar, ne? Die jetzt die Katze von der Motorhaube genommen haben und
in den Sack gesteckt haben.
ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und einen ganz neuen Schriftzug gemacht haben. Auch da kann man einfach nur sagen, probiert's aus, ja. Denn die Alternative ist, dass man in die Bedeutungslosigkeit abrutscht und das gilt es zu verhindern, ja. Deswegen, ich finde, dass diese Aufschreie im Design vor 3-4 Jahren war bei BMW das Riesenproblem, als die neue iX-Serie rausgekommen ist, dass diese Nierenringe, diese beiden Kühler, ja. Diese Nieren nennt sich das, dass sie so überdimensioniert waren, ne? Und das polarisiert natürlich.
Und beleuchtet, ne? Also die erkennt man schon sehr gut, genau. Wenn sie einen auf dem Zebrastreifen entgegen rasen in Berlin-Kreuzberg.
Und dann gibt's die Leute, denen gefällt das gut, zu denen gehöre ich. Und dann gibt's halt Leute, die finden das richtig scheiße und sagen, das sieht gar nicht mehr aus wie ein BMW. Und die kaufen sich dann vielleicht eine Generation was anderes. Und jetzt kommt, wie gesagt, die neue Klasse raus und dann die sieht top aus. Und dann gehen sie vielleicht wieder zurück zu BMW. Also Design ist ja wie alles im Leben am Ende des Tages Geschmackssache. So, und du bist ein richtig guter Automotive-Designer, wenn du mit deinem Brand-Positioning es schaffst, möglichst viele Leute zu erreichen, damit möglichst viele Autos verkauft werden und möglichst viele Leute sagen, boah, genau das will ich haben und nichts anderes. Und das heißt, da geht es vor allen Dingen eher um einen generischen Geschmack als um einen speziellen Geschmack. Und je mehr du polarisieren möchtest, je mehr du deinen eigenen Stempel auf ein Fahrzeug aufdrücken möchtest, ja, desto mehr oder desto geringer oder kleiner wird dein potenzieller Käuferkreis. So, das kannst du dir beim Supercar kannst du das machen. Das kannst du machen, wenn du Ferrari heißt, ja, oder Bugatti, aber wenn du ein VW bist und einen Golf baust oder wenn du einen Dacia Logan hast oder wenn du einen Kia hast, dann geht es halt darum, möglichst viele Leute anzusprechen, die halt sagen, boah, ist ein cooles Auto, das ist ein guter Formfaktor. Die sehen von außen alle mehr oder weniger gleich aus, aber von innen gibt es irgendwie kleine Unterschiede oder es gibt preislich Unterschiede oder gewisse Funktionalitäten sind anders oder mir gefällt die Marke, was auch immer. Aber Generik und im Design ist vor allem bei Volumenmarken wichtiger, als dass du da das Rad neu erfindest. Ist einfach so.
Ist der äußere Formfaktor, ist der so viel wichtiger, als wie es innen aussieht? Oder anders gefragt, gibt es Leute, die ein Auto von außen scheiße finden, sich dann reinsetzen und sagen, boah, was ja rational wäre, ich sehe ja immer nur das, was drin ist. Ich sehe mich ja nie selber damit fahren. Ne? Ich sitze ja drin. Und dann sagen, innen drin ist so geil, deswegen kaufe ich das. Also wie wichtig ist innen versus außen?
Ja, ich würde halt sagen, also das beste Beispiel für ist mir scheißegal, wie es außen aussieht, weil innen ist halt mega geil, ist für mich oder war für mich Tesla von vor 10 Jahren, ne? Die einfach eine Usability hatten von innen, die unmatched war und von außen aber katastrophal aussah und nach wie vor aussieht, ja. Aber auch das ist Geschmackssache, ja. Aber im Großen und Ganzen, wenn du anguckst, wenn du so Tuner hast, ja, die ihre Fahrzeuge tunen, wo schrauben sie als erstes, ja, außen am Fahrzeug. Also sie wollen, dass die gesehen werden. Und das heißt, da ist das Äußere wichtiger als das Innere. Aber auch das kann man wahrscheinlich generisch nicht beantworten. Es wird sicherlich auch Leute geben, die sich ein Fahrzeug kaufen, weil sie das Innere besonders schick finden oder ein gewisses Material dafür gebaut wird oder was auch immer. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist der erste Blick und die Entscheidung, die Kaufentscheidung fällt meistens beim Blick aufs Äußere, also aufs Chassis. Und dann das Innere folgt sozusagen der Funktion dieses Fahrzeuges und bestimmt dann auch, ob du einen Sportwagen hast oder eine Familienkutsche oder einen Cruiser oder was auch immer.
Das klingt sehr lebensnah. Das macht total Sinn, aber ich habe mich gefragt, also wir haben ja mal über die Mercedes S-Klasse geredet, fand immer S-Klassen super, aber und innen drin ist es, saßen wir nicht zusammen in der CS drin, in der neuen, oder was da stand, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall saß ich drin und das ist wirklich echt cool von innen, muss ich sagen. Aber dadurch, dass das so ein Außen wirklich so wie so ein halbes Ei aussieht und so weiter, würde ich damit nicht warm werden. Das stimmt. Also ich würde mir das nicht kaufen. Würde sagen, hey, pass auf, das ist einfach nicht, sozusagen die Definition, warum das Auto schön ist oder nicht schön ist, basiert zu 98% darauf, wie es von außen aussieht und nicht, wie ich mich innen drin fühle, was ja nicht, wie gesagt, nicht ganz rational ist, denn ich verbringe ja wirklich dann meine ganze Zeit drin und gucke mir nicht selber beim Fahren zu. Außer ich habe eine Drohne drüber fliegen, die mich mitfilmt, ja, aber das habe ich nicht.
Ja, du gewöhnst dich halt an das Innere relativ schnell, weil du halt drin sitzt, aber du hast halt jedes Mal diesen, das nennt sich auch im Automotive Design, diesen Welcome-Moment, ja, also quasi der Moment, wo du aufs Auto zuläufst und dann die Tür aufgeht. Also das ist sozusagen der Moment, der entscheidet, wie wertig das Auto wahrgenommen wird, beziehungsweise welche Emotionen übertragen wird, dann der nächste Moment ist, wenn du den Motor anmachst und der Motor startet, ob Elektro oder Verbrenner, sei mal dahingestellt, aber auch Elektrofahrzeuge geben ja ein Geräusch ab, bewusst, um eine gewisse Emotionalität zu transportieren und dann das Fahrerlebnis insgesamt, logischerweise, wenn du fährst. Aber das Fahrerlebnis selber ist nach sehr schneller Zeit generisch, weil der Mensch sich da sehr schnell dran gewöhnt. Das heißt, das ist im Zweifelsfall nicht mehr ein unterscheidender Faktor, sondern das Entscheidende ist, wie gesagt, das aufs Auto zugehen, Tür aufmachen, Motor anmachen. Das sind so die Momente, die Emotionalität im Fahrzeug bringen und dann über die Wertigkeit des Fahrzeuges auch entscheiden.
Stark. So ist es. Hey, super. Dann sind wir jetzt mit 50 Minuten, sind wir jetzt mit dem Intro fertig. Können wir mit der Folge anfangen. Nee, das war wirklich total interessant. Und gut, dass ich mal gefragt habe, sage ich jetzt mal so.
Ja, boah. Und ich finde es auch schön, dass du alleine draufgekommen bist.
Ja, ich sag mal so. Hinter jedem erfolgreichen Bruder stehen zwei sehr erfolgreiche Schwestern. Normalerweise.
Ja? Ist so. Was aber gerade echt spannend ist, wir haben letzte Woche vielleicht als News-Segment hier noch gesprochen über Tesla, die live gehen wollten in Texas, haben sie nicht gemacht, haben verschoben und siehe da, ein kleines deutsches Unternehmen mit dem Namen VW hat es einfach mal geschafft, jetzt diese Woche mit ihren selbstfahrenden Fahrzeugen zumindest das Going-Live-Datum zu announcen. Und das war schon ziemlich gut.
Ich glaube, es war ein bisschen so, also die fahren schon rum jetzt, ne? Die sagen nur für öffentlich, also am 22. machen sie es für diese Closed Beta, also dürfen Leute, die mit drin fahren. Ich glaube, das Auto fährt schon, das wurde gefilmt, aber es sitzen eben noch keine Leute mit drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Keine Fahrgäste. Und die haben eine Warteliste und die werden dann jetzt am 22. wollen sie dann auch andere Leute reinsetzen lassen. Also die gehen da so einen stufenweisen Approach, wie Waymo und so weiter das auch macht, um erstmal zu gucken, funktioniert das Auto und niemanden, der zumindest im Auto sitzt, da zu gefährden. Aber ja, 22. Ich bin gespannt. Aber Volkswagen und Moja. Mit dem Artikel heute oder gestern im Spiegel, das Auto ist besser als Tesla.
Guck mal.
Kicken Sie mal. Also ein ID-Bus, ne? Also der mit ausgestattet, also sozusagen ausgestattet oder gemeinsam entwickelt mit der israelischen Firma Mobileye, die eigentlich die einzige oder die führende Firma war, um diese ganze Kamera und LiDAR und so weiter, Sensorwahrnehmung, die man braucht, zu bauen, schon vor 10, 12 Jahren. Also ich glaube, das ist eine israelische Firma, gegründet 2010 oder sowas. Und dann an die Börse gegangen. Heute müssten das irgendwie so zwischen 10 und 15 Milliarden wert sein. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall wirklich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und sozusagen, also der ID-Bus plus Mobileye, genau, sagen wir, haben einen autonom fahrenden Bus.
Der sah sau süß aus. Ich finde ihn richtig schick.
Du magst ihn, ne?
Ich finde ihn super. Ich würde mir den sofort holen, wenn er selbstfahrend ist. Sofort. An dem Tag, wo die sagen, der ist jetzt öffentlich verfügbar und jeder kann sich den kaufen und der fährt voll autonom, zack, dann würde ich mir irgendeinen humanoiden Roboter holen, der sich daneben setzt, mit dem ich mich unterhalten kann, dann würde ich erstmal einen Tag durch Osnabrück fahren. Also das...
das die ganzen echt. 6 Minuten?
Ja. Solange der Akku hält, weißt du.
Ja. Geil. Auf die Straße soll das kommen oder sozusagen als Robotaxi zusammen mit Uber, das haben wir auch schon mal gesagt, in den USA, in ja. LA, wenn ich das, ich glaube in LA haben wollten das machen. Also Volkswagen gibt da Gas und das ist eigentlich eine, also das kann man nur begrüßen, sage ich jetzt mal.
Freue mich drauf.
Freue mich auch richtig drauf. Ich gucke gerade hier, irgendwas blinkt. Achso, 19% Akku. Genau, also das ist ein Riesen-Announcement und da ist noch nicht aller Tage Abend und da werden wir auch noch mehr sehen. Die Frage ist so ein bisschen, was ich mich gefragt habe, ist, wir haben einen Riesen-Bohai gemacht, 10 Jahre lang, bis wir einen Waymo hatten. Analog zu, wir haben einen Riesen-Bohai gemacht, wir wussten es alle noch nicht, wegen ChatGPT. So, jetzt ist das gekommen. Ich glaube mit dem Alexei, der übrigens hat heute Feiertag. Nächste Woche ist er dabei. Nächste Woche, aber diese Woche hat er Feiertag und er ist bei der Familie und hat 2 kleine Kinder und so. Da habe ich gesagt, Mensch, machen wir nächste Woche. Auf jeden Fall, Alexei meinte so, hey, es kann auch gut sein, dass in 5 Jahren das Problem einfach komplett gelöst ist und du hast 8 Anbieter, die dir solche autonom fahrenden Hirne bereitstellen können. Ja, dass das eben gar kein Burggraben mehr ist, den man hat. Analog zu... Ja, es gibt die LLMs, aber ehrlicherweise lesen wir jeden Tag, ne? Also, dass da immer jeweils ein neues rauskommt und eben ChatGPT eben nicht geschafft hat, so weit vorne zu sein, dass kein anderer mehr nachziehen konnte, sondern im Gegenteil, sondern das ist sozusagen die Modelle unten drunter, die sind quasi austauschbar und jetzt baut man basierend auf dem jeweiligen Modell entsprechende vertikale Lösungen oder Agenten oder was auch immer da gemacht wird. Und so ähnlich könnte das sein im autonomen Fahren, dass eben ein Mobileye oder auch ein Waymo oder auch ein Tesla, die sozusagen ewig dafür gebraucht haben, am Ende wird es eine Menge Firmen geben, die das können, weil es einfach technisch gelöst ist. Das finde ich interessant.
Was machst du heute noch?
Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich muss mich erstmal anziehen. Ich sitze in meinem Hotelzimmer. Gut, dass die Kamera wirklich nur, also ich sehe, obenrum habe ich ein T-Shirt an, untenrum, ich müsste noch einmal, also ich habe nur eine Unterhose an, ich muss mir anziehen. Ich habe ein, zwei Telefonate noch und werde dann entgegen meiner Annahme nicht irgendwie eine halbe Stunde zu meiner Schwester brauchen, sondern wahrscheinlich nur 3 Minuten. Und dann, weil die hat auch Homeoffice und dann mache ich da meine Calls. Wir essen dann heute Nachmittag was und am Mittag was und dann fliege ich zurück nach Berlin. Bist du heute Abend noch in Berlin?
Nee, heute nicht mehr. Nee,
nicht mehr, ne? Schade, dann sehen wir uns nicht. Aber das ist so mein ganz, ganz normaler Tag. Mach da an allen Fronten weiter, inklusive Darmstadt. Und dann hoffe ich, dass ich da irgendwie ein Update geben kann nächste Woche.
Dann drücke ich die Daumen, gute Rückreise und grüße mir London.
Vielen Dank.
2 Jahre gewohnt.
Ja, wo hast du da gewohnt?
Camden.
Oh, nice. So heißen doch auch die Schulbücher nicht, die englischen auch nicht immer Camden?
Weiß nicht, ich bin Bildungsfan aufgewachsen. Da kenne ich mich nicht so.
Ja, Camden, ja, das ist, ich habe überall hier schon gewohnt. Also ich hatte so Praktika hier gemacht und da habe ich echt teilweise, jede Woche bin ich umgezogen, weil ich halt immer nur so eine Woche, wenn die Leute in Urlaub waren, mir dieses Bett da mieten konnte. Also ich habe wirklich komplett diese Stadt vermessen, was Wohnen angeht. Also von Nord bis Süd, Ost bis West, ich habe wirklich in jedem Stadtteil mal eine Woche oder zwei gewohnt. Und ich hatte auch nur so eine kleine Sporttasche dabei, dann bin ich halt immer hin und her und ich war die meiste Zeit im Büro sowieso. Also von daher war das eigentlich wurscht.
Was war dein Lieblingsstadtteil, kann man sagen?
Also das Leben am einfachsten war Marble Arch. Da warst du natürlich mit, das war ein Studentenwohnheim, da konnte man die Tür nicht aufmachen, weil das Bett da drin stand. Also das Zimmer war wirklich maximal klein, aber es war natürlich eine unfassbar, das W1, ja, also eine unfassbar teure Gegend, das war gut. Ich habe total gerne in Hammersmith gewohnt, ehrlicherweise. Das lag aber auch an sozusagen der Art und Weise, wie ich dort wohnen durfte. Habe ich nämlich, da war ich ganz jung ja noch, habe ich nämlich mit 4 italienischen Musical-Tänzerinnen, die waren alle so, die waren alle so, sagen wir, 5 Jahre älter als ich.
Das hätte auch ein Keller irgendwo sein können.
Gumtree hieß die Seite früher. Und dann hat man halt immer geguckt, wer jetzt gerade irgendwie eine Woche nicht da ist und ob du für 100 Pfund, ich hatte auch kein Geld, ob ich für 100 Pfund da wohnen kann oder 110, so viel hatte ich irgendwie als Budget. Und dann bist du halt durch die Stadt gefahren und an dem Tag, ehrlicherweise, musste ich ausziehen. Ich hatte meine Tasche dabei und ich hatte noch nichts Neues. Und dann war ich erst in Bethnal Green. Das ist ganz im Osten und das war früher wirklich rau. Das ist also, denk mal so Richtung Frankfurter Bahnhofsviertel. Also vor der Tür lag noch eine blutige Spritze. Also vor der Eingangstür von dieser Wohnung lag eine blutige Spritze. So war das da. Und da habe ich mir überlegt, oh, vielleicht nicht so geil. Und dann musste ich nach Hammersmith. Das ist wirklich einmal komplett durch die ganze Stadt. Das dauert ewig. Und dann habe ich die Wohnung nicht gefunden. Ich war schon total genervt und denke so, okay, fuck, zur Not. Ich kannte irgendwie 1, 2 Leute, die auch Praktikum gemacht haben. Der hätte ich mich einfach auf den Fußboden gelegt. Die hatten auch keine größeren Zimmer. Und dann ich habe diese Wohnung nicht gefunden und ich war schon total genervt. Und dann rief die mich an und sagt, ja, wo bist du denn? Und dann sage ich, ich finde das nicht und es klappt wahrscheinlich nicht. Tut mir total leid. Und sagt sie, komisch, ich komme jetzt mal raus. Und dann kam die mir entgegen und die war schon total nett. Und sagt sie, ja, aber die es vermietet hat. Wirklich, wirklich nett. Und sagt sie, hey, wieso hast du das nicht gefunden? Sag ich, okay, ich bin irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ja, komm mal mit. Und dann komme ich da rein. Und die waren wirklich wahnsinnig nett. Und ich komme da rein. Die eine im Living Room hat so eine Yogamatte und macht gerade irgendwie Pilates. Die andere steht in der Küche, kocht ein unglaublich geil riechendes Essen. Die dritte steht da mit so einem Glas Wein und unterhalten sich. Und ich komme wirklich, und die waren alle wahnsinnig schön. Und ich komme da rein und denke so, das muss ein Practical Joke sein. Und dann willst du auch was essen? Nee, genau, die eine hat auch in einer Bar gearbeitet gegenüber und hat Getränke mitgebracht gehabt. Sagt, ja komm, wir machen jetzt ein bisschen, sitzen hier rum und trinken was. Und die waren wahnsinnig nett zu mir. Und dann muss ich sagen, da kommt meine Persönlichkeit durch. Und als sie dann sagt, so, also du könntest schon das Zimmer haben, sie würde halt dann irgendwie ne, sie wäre quasi jetzt aus der Tür. Das war aber 120 Pfund die Woche. Mhm. Und ich bin in diesem perfekten Setting. Ich kriege Essen. Die sagt auch, ich koche jeden Abend. Du kannst immer herkommen. Mhm. Und ich so, ja, aber könnte ich es auch für 110 haben? Wenn ich heute darüber nachdenke.
Haben sie gemacht oder haben sie nicht?
Haben sie gemacht, haben sie gemacht. Dann sagt die so, ja, okay, okay, das mache ich dann. Und dann habe ich da gewohnt. Da habe ich ein paar Wochen gewohnt und das war wirklich, wirklich nett. Aber das ist deswegen, ich kann vielleicht die Location und die Leute nicht ganz voneinander trennen. Das war ernsthaft nett. Und natürlich damals, ich war over the moon und war natürlich schockverliebt in jede einzelne von denen. Die waren aber einfach, das war also, zu meinem Leidwesen waren das leider sehr schwesterliche Gefühle, die die für mich hatten, was auch total okay war. Ich würde sagen, ich war so 23 oder sowas. Und die waren halt, ich glaube, die waren alle so 30 oder so und haben halt da gearbeitet, total interessant, aber die waren einfach wirklich, wirklich nett. So, aber das, die Geschichte erzähle ich gerne, dass ich in diesem Setting, wo die sozusagen die Trauben in den Mund gelegt werden, da habe ich immer kurz nachgedacht, die 10 Pfund die Woche, die waren mir dann doch wichtig.
Ja, geil. Du bist der beste Einkäufer.
Ja. Ja, eben bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich bin wirklich nicht der Beste. Ich würde immer eigentlich sagen, Deal ist besser als lange hin und her reden. Nee, das habe ich gemacht. Wir haben jetzt genau eine Stunde geredet. Es war mir eine große, große Freude, etwas aus deinem Leben zu hören und ich wünsche dir ein gutes Wochenende.
Danke für das ehrliche Interesse. Gute Heimreise.
Es war ehrliches Interesse. Du Spacko, Mann, ey. Ich hätte das nicht sagen. Es war wirklich ehrliches Interesse, aber die Beobachtung war nicht minder richtig von meiner Schwester. Also ich habe das dann eingesehen und jetzt in der nächsten Folge direkt korrigiert. Also insofern sollte das passen.
Würde ich doch noch ein bisschen ärgern. Alles klar.
Hey,
gute
Mann.
Zeit. Bis dann.
Tschüssi. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.